Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der es um ja Fanboyen geht, beziehungsweise den Film Fanboys. Und da habe ich mir gedacht, da hole ich mir doch mal einen Fanboy hierher, und den hatte ich hier noch gar nicht. Hallo Steffen.
Hallo Gregor.
Steffen, du machst den größten deutschsprachigen Lost-Podcast, ist das richtig?
Das ist nicht ganz, also vielleicht der aktuell größte deutsche Lost-Podcast, weil der einzige, der aktuell im Moment läuft.
Damit automatisch der größte.
Das ist richtig, genau. Inselradio Lost 815 heißt er. Ich mache das zusammen mit meinem Kumpel Markus, der die Serie noch nie gesehen hat. Der weiß also nicht, auf was er sich da eingelassen hat am Anfang dieser ganzen Geschichte, wo das dann am Ende rauskommen wird. Und macht bisher einen Riesenspaß, vor allem Markus dann auch dabei so zuzuhören, was er so für Theorien entspinnt. Also quasi das, wo wir alle vor 20 Jahren ja schon drin gesteckt haben, wie es denn weitergehen könnte.
Ja, da sagst du was, weil ich fühle mich da tatsächlich auf Markus' Seite, weil ich auch die Serie nie gesehen habe. Tatsächlich. Okay. Ich musste in Vorbereitung hierauf googeln, was 815 bedeutet. Das ist die Flugzeugnummer, ne?
Das ist die Flugzeugnummer, und genau. Und ist auch, also in der Serie selber gibt es eine Folge von Zahlen, wo diese Zahlen, also 8 und dann die 15, halt auch so hintereinander wegkommen.
Also ich, Lost ist damals, ich habe es einfach nicht geguckt, als es lief. Irgendwie als, ich glaube, das lief mal auf ProSieben im Abendprogramm eine Weile, als es mal gestartet ist. Und ich weiß, dass viele Arbeitskollegen von mir es geguckt haben und auch total gesuchtet haben und sehr viel darüber geredet haben. Aber ich habe da einfach nicht mit angefangen und dachte mir so mittendrin, weißt du, das war ja noch so die Zeit auch des linearen Fernsehens und so. Da habe ich gedacht, da komme ich auch jetzt nicht mehr rein, und das wirkt alles so, baut aufeinander auf und so. Und ich weiß dann eigentlich, das Nächste, was ich nur hörte, war, als dann die Serie vorbei war, dass die bei mir auf der Arbeit alle nur sehr angepisst waren vom Ende. Das mag anders sein, aber danach auch nie wieder drüber geredet haben, über die Serie. Und deshalb habe ich mich, ich glaube, ich habe den Pilotfilm mal zur Hälfte auf Amazon geguckt. Kann das sein, dass es auf Amazon war?
Ja, ne? Es ist ab und zu mal zwischendurch auf Amazon mit bei Prime drin. Oder aktuell, seitdem Disney Plus ja seinen eigenen Streamingdienst hat, keine Werbung, ist das auch da mit im Katalog enthalten.
Ja, und da habe ich, glaube ich, die Hälfte des Pilotfilms gesehen und nur gedacht und mir nur gesagt, oh, die Rückblenden gehen mir jetzt schon auf den Sack. Ne? Und da habe ich gedacht, das wird nichts für mich. Und deshalb ist es einfach... Okay. Tue ich ja, sicher Unrecht der Sache, aber ich komm da nicht mal rein.
Muss ja auch jeder irgendwo, es muss einem ja gefallen. Markus hatte halt in Vorbereitung für unseren Podcast, hatte er sich den Pilot komplett angeguckt, das waren zwei Folgen, und den hatte das schon angesprochen halt, und von daher hat er dann da sein Go gegeben, und bisher hat er das nicht bereut, wenn ich ihn da so höre. Wir haben gestern Abend noch erst wieder aufgenommen, da haben wir die 5. Folge der 3. Staffel besprochen. Und er ist voll drin im Thema. Das hört man so raus, und ich bin mal gespannt, wie es so gegen Ende hin dann bei ihm sein wird. Das ist ja auch so ein bisschen so ein soziales Experiment von mir, was ich da
ja,
so durchführe.
Das ist cool, ja. Tatsächlich. Er hat dann, war das nicht sogar so, dass dieser Pilotfilm damals so teuer war, dass da irgendwie so ein Senderchef seinen Hut für nehmen musste, weil er den genehmigt hat?
Also es ist nicht nur der Pilot, sondern also er hat, beziehungsweise anders, der Pilot war tatsächlich bis dato der teuerste, jetzt mal, ich glaube, abgesehen von Sopranos, aber da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, war auch einer somit auf jeden Fall der teuersten, der so in der Kategorie rausgehauen wurde. Ganz einfach, weil da ein ganzes Flugzeugwrack hingeschleppt werden musste, die ganzen Schauspieler, die da anreisen mussten nach Hawaii, etc., etc. Und J.J. Abrams natürlich auch nicht mit Explosionen sparen wollte.
Ach, stimmt. Ist ja Abrams,
ne? Ja, also zumindest die ersten Folgen, die beiden hat er gedreht und hat zusammen mit dem dann Showrunner Damon Lindelof, haben die dann zusammen die Idee da entwickelt.
Die haben das auch sehr, ich kann mich noch dran erinnern, gab es nicht auch sowas wie einen Podcast, der das begleitet hat? Also dass die da auch immer so ein bisschen, also die Ausstrahlung begleitet haben und so ihre Sicht als Produzenten auf die aktuelle Folge und so gegeben haben, was ja ein bisschen Vorreiter gewesen ist, wie es heute so läuft in aktuellen Serien. War das nicht
so? Ja, genau. So? Ja. Das haben die auch gemacht, haben dann auch immer wieder Einblicke, sag ich mal, in den Produktionsverlauf mitgegeben, was dann meist irgendwie kurz danach passierte oder so. Also das war halt Begleitmaterial zur Serie an sich. Battlestar hat das ja auch gemacht, glaube ich, mit Ron D. Moore. Der hat da ja auch einen Podcast drüber geführt. Und auch bei Lost, da haben dann die Showrunner, Damon Lindelof und Carlton Cuse, haben da auch einen Podcast dann dazu gemacht und immer halt auch mal wieder so ihre Beweggründe erklärt oder nochmal mehr Hintergrundinfos gegeben, was so vielleicht aus der Serie nicht so ganz ersichtlich war.
Okay, das ist ja eigentlich spannend. Ne? Das ist ja jetzt auch schon 10 Jahre her wahrscheinlich. Wie viele Staffeln hatte die Serie? 6, 7?
Die irgendwie? Hatte 6 Staffeln und ist 2010 zu Ende gegangen.
Okay, ja gut, ist schon ein bisschen, da war Podcast noch nicht ganz so groß, wie es jetzt ist. Also war schon interessant, dass sie das Medium halt gewählt haben. Dafür. Ja. Kennst du die Geschichte, dass angeblich George Lucas denen einen Brief geschrieben hat und gesagt, ihr müsst immer sagen, ihr habt ein Konzept und eine Idee und es läuft genauso, wie ihr das von Anfang an geplant habt?
Nein, die Geschichte habe ich bisher tatsächlich noch nicht gehört. Ich kann es mir aber vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Er hat ja lange behauptet bei Episode, dass Star Wars von Anfang an 4, 5 und 6 war, weil er sagte, war noch nicht so weit für 1, 2 und 3 und sollte alles genauso laufen, die Trilogie, erst der mittlere Teil und so. Und das hat er ja lange aufrechterhalten. Und angeblich hat er den Lostmachern mal irgendwann geschrieben, ihr dürft nie zugeben, dass das nicht nach Plan läuft. Nur sondern immer sagen, ja, ist alles genau so, wie wir das gewollt haben. Weil das...
Ja.
Führt uns eine schöne Schleife, oder?
Tatsächlich. Das bildet eine sehr schöne Schleife zu unserem Thema heute.
Genau, Fanboys. Also. Ja, tatsächlich. Fanboys aus dem Jahr 2009. Er hätte ja viel früher in die Kinos kommen sollen oder beziehungsweise veröffentlicht werden sollen. Weißt du noch, wann du Fanboys das erste Mal gesehen hast? Warst du im Kino? Wahrscheinlich, ne?
Nee, eben nicht. Also der hatte eine Kinoauswertung, das weiß ich. Aber ich habe ihn nicht im Kino gesehen, sondern war mit 2 Kumpels in einer damaligen Videothek. Die Älteren werden sich vielleicht noch daran erinnern, was das ist.
Ja.
Ne? Als man die Videotheken, die dann halt DVDs noch auf, die noch DVDs verliehen haben, bevor es dann so langsam dem Ende entgegenging und hatten dann da dieses Fanboys-Cover gesehen, was halt so ähnlich aussah wie wie das Star Wars Cover und das hatte uns als ja, kann man halt auch so sagen, Fanboys in Anführungsstrichen angesprochen. Und okay, also haben wir uns dann den Film ausgeliehen und hatten einen sehr lustigen Abend mit diesem Film.
Ja, glaube ich. Also ihr wart nicht irgendwie durch Trailer angefixt oder kanntet schon so ein bisschen die schwierige Produktionsgeschichte von der ganzen Geschichte.
Gar nicht. Das wusstest du nicht. Gar nicht.
Okay. Und dann ist es so ein Film geworden, den du dir häufiger mal ansiehst, irgendwie so, oder?
Ja, so okay. alle Jahre mal wieder. Ich sag mal so einmal im Jahr überkommt's mich dann und dann brauche ich einfach so ein bisschen so ein wohlwarmiges Gefühl, sag ich mal. Das macht dieser Film auch, wenn der in einigen Witzen ziemlich derb ist und so, aber er spricht einen auf eine Weise an, sag ich mal, wo du dann halt wie Leonardo DiCaprio in den 60ern vorm Fernseher sitzt und sagst, ja, genau so.
Tatsächlich.
Also man erkennt sich da in diesem Film total wieder, also ich zumindest.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Also ich war damals durch den Trailer, den packe ich auch in die Shownotes, den hatte ich dir mal geschickt, durch diesen Trailer damals total angefixt. Und ein Trailer, der zur Hälfte daraus besteht, die Namen der Schauspieler, die Gastauftritte machen, zu droppen. Das besser geht's ja nicht, ne? Gut. Lando Carissian.
Auch die Rollennamen.
Shooter McGavin, aber wie geil auch die Rollennamen, dass sie die Rollen. Ja. Lando Carissian. Nicht Billy Dee Williams, Lando Carissian spielt.
Ne? Lando Carissian.
Ey, dieser Trailer ist so gold, den haben wir damals sehr, sehr häufig gesehen. Das war ja noch so ein bisschen früheres YouTube. Die Älteren werden sich erinnern. Und ich glaube, dass ich diesen Film damals auch aus der Videothek ausgeliehen habe. In so einem Double, das waren so die letzten Züge von Videotheken. Da hatte ich noch Guthaben auf der Karte. Und dann habe ich da hatte ich noch ein bisschen Guthaben auf der Karte. Kurz darauf sind sie alle pleite gegangen. Und ich habe wahrscheinlich heute noch irgendwie 8 Euro auf dieser Movie-Vision-Karte.
Aber musst nur aufpassen, wenn du nicht irgendwo hinkommst, dass sie dir dann sagen, aber Gregor, du hast aber noch 5 Filme zu Hause.
Ja, das kann nicht passieren, das kann nicht. Nee, das kann nicht passieren. Da habe ich den auf jeden Fall ausgeliehen und My Name is Bruce mit Bruce Campbell. tatsächlich. Okay. Und es war dann ein super Double. Und also, was diesen Film angeht, hatten wir halt durch den Trailer total Bock. Und uns war so ein bisschen auch die schwierige Produktionsgeschichte bekannt, weil damals wurde im Internet schon viel darüber geredet, dass die Weinstein war noch nicht so böse, wie sie heute sind. Oder beziehungsweise wie der Chef von denen heute ist, der ja auch im Knast sitzt, zu Recht. Sondern da wusste man halt nur, okay, es sind Freunde, die einen Roadtrip machen, um Episode 1 zu sehen. Aber es geht darum, dass sie das für einen ihrer Freunde tun, der eine schwere Krankheit hat. Und man hat dann, und das war so ein Freundschaftsdienst, ne? Und das wird im Star Wars Subuniversum Fan, es war halt, weißt du, Big Bang Theory war noch am Anfang, das Geek und Fandom war noch nicht ganz so ausgelutscht, wie es vielleicht jetzt ist. Und da war das genau das Richtige. Und dann gab es halt diese Kontroverse, dass es hieß, dass der Film immer wieder verschoben wird, weil halt diese ganze Krebs-Story von Linus, dass die raus sollte, weil der Vertrieb das nicht haben wollte.
Ne? Ja, das wurde mir auch zugetragen als ich das letzte Woche, darauf hatten wir uns ja dann auch so ein bisschen hin verabredet, als ich ja dann auf Twitter schrieb, dass ich mir den Film angucken wollte, dann kam dann der Markus noch vom Podcast Ewig Gestern, hatte mir dann liebe Grüße, hatte mir da auch noch mal drunter einen Reply gegeben, dass genau das so ein bisschen das Problem war, dass die Produzenten halt überlegt hatten, sich die Krebsgeschichte rausschreiben lassen zu wollen.
Genau, der Film war ursprünglich für 2006, war der terminiert. Er sollte 2006 ins Kino kommen. In real ist er dann im Februar 2009 in die Kinos gekommen. Dazwischen hat es auch noch einen Reshoot gegeben, weil die Produktion war eigentlich fertig, der Film war abgedreht, war in der Post-Production und ist dann aber in den Vertrieb zu Weinstein übergegangen. Also es hat so einen Wechsel im Hintergrund gegeben. Und das ist immer, und die haben sich den nochmal angesehen und gesagt, naja, das ist eigentlich, der wäre erfolgreicher, wenn wir das mit dem Krebs weglassen und wir noch ein paar witzige, funny Szenen nachdrehen. Das hat es dann auch gegeben, Ende 2007 hat es dann nochmal 2 Monate Nachdrehs gegeben, aber keiner wollte das. Das Produktionsteam wollte das nicht, der Regisseur wollte das nicht, Kai Newmar ist das, glaube ich, gewesen. Und die haben gesagt, nee, das nimmt dem Film die Seele, genau, das nimmt dem Film die Seele, weil es geht ja um diesen Freundschaftsdienst, den sie ihrem Freund, dass sie sagen, hey, wir machen nochmal einen Roadtrip, du schaffst es nicht mehr, bis zur Premiere von Episode 1, unabhängig davon, wie dieser Film in Realität gewesen ist, sondern wir brechen bei Lucasfilms ein und gucken uns den Film an, damit du ihn noch sehen kannst, bevor du stirbst. Ist ja ein großer geekiger Freundschaftsdienst. Und dieses Element sollte raus, zugunsten von mehr Humor und so ein bisschen Heititei. Das hätte aber diesen Film auch aus meiner Sicht komplett zerstört, weil dann wären es einfach nur ein paar Verrückte, ne? ein paar Jugendliche, die keinen Bock haben, 3 Monate auf einen Kinostart zu warten und dafür durch einen Roadtrip machen und in eine Skywalker Ranch einbrechen.
Ja, und das hätte auch dieses Bild, sag ich mal, echt so ein bisschen zerstört, beziehungsweise dieser Film zeichnet ja ein so liebevolles Bild von den Fanboys, auch wenn sie halt alle sehr nerdig und geekig sind.
Ja.
Die Trek-Fans ja noch mehr als die Star Wars-Fans, ne? Aber gut, okay, das ist einfach so geschuldet. Man kennt sie ja trotzdem auch alle, die Trek-Fans, die da so dargestellt werden. Es gibt sie immer irgendwo auf irgendwelchen Conventions.
Ja, so. Klar.
Aber wenn du das aus dem Film rausgenommen hättest, dann wäre es ja wirklich nur eine billige Klamotte gewesen, sag ich mal, um über Fanboys, sag ich mal, in Anführungsstrichen herzuziehen. Ja, und so ist es halt eine liebevolle Reise, sag ich mal, die da bestreiten. Und ja nicht nur das, dass sie mit Linus unterwegs sind, sondern also dass der Linus ja krank ist, sondern hat ja jeder so ein bisschen auch sein eigenes Problem. Der Eric, der muss sich ja entscheiden, will er jetzt in die Fußstapfen von Shooter McGavin treten?
Geil.
Shooter McGavin.
Das ist ein super Name. Auf jeden Fall.
Shooter McGavin. Oder will er halt sein eigenes Ziel verfolgen, indem er Comics schreibt, ja? Oder halt der Jay Baruchel. Ob der mit seiner Liebesbeziehung und halt nicht merkt, dass eigentlich seine Kollegin und Mitarbeiterin oder wie auch immer da eigentlich auf ihn steht und er das nicht mitbekommt und da halt dann auch so ein bisschen ja in die Richtung geht, ne? Oder halt auch Hutch, der lernen muss halt auch irgendwo auf eigenen Füßen zu stehen, auch wenn er halt die coolste Socke und ist und Rush hört, aber und, er auch Rush selber hat,
Ja, und Rushwood, ja, das stimmt. Aber in welcher Welt ist denn ein Kutschen, besser als eine Garage? Was hat er da? Er sagt doch irgendwie...
Ein Kutschenhaus.
Das ist keine Garage, das ist ein Kutschenhaus. In welcher Welt ist ein Kutschenhaus cooler als eine Garage? Ja, nee, du hast total recht. Und das war damals auch echt eine Diskussion, gerade in den USA, weil ja schon bekannt war, dass es diese Krebsgeschichte geben würde und diesen Freundschaftsdienst. Und dann war halt bekannt, dass das rausgeschnitten werden sollte. Und dann gab es wirklich Fan-Proteste dagegen, was dazu sogar führte, dass Weinstein-Filme zu der Zeit boykottiert wurden. Da gab es dann wirklich so Ansammlungen von Fans, die draußen demonstriert haben, als zum Beispiel 2008 das Superhero-Movie von Weinstein rauskam und haben dagegen demonstriert, gesagt, hier zeigt uns den Film so, wie er sein soll. Am Ende hat es dann diesen Kompromiss gegeben, die haben das drin gelassen, haben aber auch so ein paar Sachen aus dem Reshoot sind wohl auch drin, aber sie haben es dann im Prinzip dann doch so gelassen. Sie sind also den Fanboys dann nachgegangen, wo ich mich auch gefragt habe, der ganze Film hat ein Budget von also weniger als 4 Millionen Dollar. Das ist ja eigentlich nicht mega viel, gerade für einen Film. Ob das so den Aufwand wert war, sich da mit dem möglichen Publikum anzulegen, ist eine andere Frage. Aber das Tragische ist, dass der Film dann trotzdem ein Flop war. Der war tatsächlich wirklich ein Flop. Der hat keine Millionen eingespielt in den Kinokassen. Nee.
Leider nicht. Mag aber vielleicht auch einfach mit der Auswertung hier zusammenhängen. Also, dass der einfach in vielen Kinos nicht gebucht wurde. Also, weil bei uns in der nächstgrößeren Stadt, sag ich mal, lief er nicht im Multiplex. Ja,
ja klar. Und also bei uns sowieso nicht, aber er hat ja in Deutschland tatsächlich auch eine Kinoauswertung bekommen, womit keiner mehr gerechnet hatte, weil er in Amerika schon nicht so gut performte. Da hat er irgendwie 600.000 eingespielt und so. Und dann hat er überraschenderweise doch bei uns eine Kinoauswertung gekriegt, aber ist dann relativ zeitnah halt auf DVD rausgekommen. Ich glaube, auch da hat er im Laufe der Zeit schon noch die ein oder andere Mark gemacht, auch zu Recht. Aber er ist kein Hit. Also, ich will es jetzt nicht sagen, aber vielleicht hat Weinstein, Gott hoffentlich hat, naja, ist ja auch müßig. Den Film hätte es auf jeden Fall sehr geschadet, wenn sie das rausgenommen. Dann wären es wirklich nur ein paar dumme Nerds im Prinzip, die einfach nicht 3 Monate auf den Kinostart warten können, weil um das geht's ja im Prinzip.
Ne? Ja, genau, das ist es. Und wie ich es vorhin schon mal sagte, so macht es den Film für mich emotionaler und macht es für mich glaubwürdiger und hat einen Impact.
Ja, definitiv.
Den es andersrum nicht hätte.
Ja. Ja, wir haben das ja auch bei dem Film, dass wir erleben, dass sich die Clique so ein bisschen auseinandergedriftet ist. Es geht ja auch um so gut klassische New Age, also hier Coming-of-Age-Filme, ums Erwachsenwerden. Ne? In Eric haben wir das ja, der sich so ein bisschen distanziert hat von seinen Nerd-Freunden, dann so hier für Shooter McGavin, ne, wie du schon gesagt hast, so geil, den Laden macht und dann halt einfach sich auch nicht mehr so viel Zeit hat und die anderen nehmen weiterhin ihr und er auch so ein bisschen abschätzig denen gegenüber ist mit ihr, seid einfach nicht erwachsen geworden, ihr macht weiter dieses Star Wars Ding und so, ne? Ich bin jetzt hier erwachsen und Gebrauchtwagenverkäufer und muss mich von meinem älteren Bruder rauf und runter beleidigen lassen.
Wobei da dann ja auch, als dann Linus und Eric sich ja dann das erste Mal aussprechen, das finde ich ja so auch geil halt an dem Film. Die wollen sich aussprechen über das, was halt zwischen dem, also dass die beiden halt so auseinandergedriftet sind und kommen dann aber trotzdem wieder irgendwie drauf, ob Luke jetzt wusste, dass er und Leia Geschwister sind und sich halt aber deswegen trotzdem geküsst haben und sich dann zum Schluss darum der Streit dreht. Und die dann und der eine dann auch total angepisst wegfährt.
Ist super. Und noch aus dem Auto rausschreibt, das sind Geschwister, du krankes Schwein.
Ja, genau.
Das ist das Geilste, das sind Geschwister, du krankes Schwein. Ich meine, wer hat die Diskussion nicht geführt? Mal, ne, so im Kreis über Star Wars mit, ich meine, Luke und Leia wären halt das naheliegende Liebespaar gewesen, ne, und dass die dann Geschwister gewesen sind, ist einfach ein ganz cleverer Twist gewesen halt. Ne, zu einer Zeit, wo man das noch nicht Twist genannt hat halt, ne.
So wie man halt George Lucas, ne, so wie du das vorhin mit George Lucas, der sagt, sag immer, du hast 3 Episoden geplant und das ist genauso, wie du wolltest.
Richtig. Ist auch nicht das Verkehrteste, weißt du? Und dann irgendwann verkaufst du das gar den ganzen Bums für 100 Milliarden und dann, weißt du, sagst du, könnt ihr mich mal. Aber George Lucas hat ja tatsächlich, nachdem er einen Rohschnitt des Films vorgelegt bekommen hat, auch autorisiert, dass diese ganzen Star Wars Sounds in dem Film verwendet werden dürfen.
Ja.
Hat er persönlich autorisiert, hat allerdings abgelehnt, einen Cameo-Auftritt zu haben. Er sollte einen bekommen, hat das wollte er aber nicht. Er war, ist ja nur im Film telefonisch nicht zu hören, aber es wird halt angedeutet, man hört seinen Bart rauschen. Ich bilde es mir auch ein, dass man seinen Bart Porsche.
Aber das mit den Sounds, also vor allem halt auch was, wo ich ja mich zum Beispiel dann auch mal sehr beümmelt ist, wenn sie dann halt ihren Millennium-Falken starten wollen, diesen Van von Hutch, und super, er dann erstmal da oben gegenhauen muss und dann halt genauso wie der Millennium-Falken dann halt dann auch erst anspringt. Also das sind halt diese Kleinigkeiten, die ich an dem Film auch mag, die so gar nicht wirklich kommentiert werden, sondern einfach da sind.
Ja, das ist so ein bisschen organisch tatsächlich.
Ne? Ja.
Also man muss schon sagen, es ist halt eigentlich ein Roadtrip-Film, was zu der Zeit in diesem nicht ungewöhnlich war. Es hat es viel in den 2000er Jahren gegeben, solche Filme. Also angefangen mit Roadtrip, genau. Mit dem Sci-Fi-Gewand natürlich, mit diesem Star Wars-igen, aber auch mit den permanenten Seitenhieben auf Star Trek tatsächlich. Mhm. Also diese Feindschaft, ich mache jetzt Anführungszeichen, die du nicht sehen kannst, aber fühle sie einfach.
Ich habe sie gehört. Nein, ich habe es gehört.
Diese Star Wars versus Star Trek Geschichte ist ja auch so halt. Und ich muss auch sagen, ich bin ja auch so, ich liebe auch so Star Trek, und es war immer ein bisschen mehr Star Trek als Star Wars bei mir, aber ich liebe einfach beides, und für mich gibt es da keinen Entweder-Oder. Wozu auch?
Du, weißt Armin, du? Also das ist, ich sehe es genauso. Ich bin auch mehr dem Star Trek-Fandom, sag ich mal, zugewandt als Star Wars. Vor allem jetzt auch in den letzten Jahren, wobei jetzt die letzten drei Star Wars-Filme einfach auch, also die, halt dann von Disney nochmal richtig vermarktet wurden, das echt einfach der Marke nicht gut getan haben, und auch diese ganze Disney-Kommerzialisierung da echt nicht gut getan hat, meiner Meinung nach.
Aber trotzdem haben wir Mando, das ist auch schon mal viel wert.
Ja, der ist gut, aber mal gucken, was Andor macht.
Ja, das ist die große Frage, ja, tatsächlich. Ja, aber das ist es halt, ne? Und das sind gerade dieser Aspekt halt, dieser Freundschaftsdienst, dass sie dann darüber zusammenfinden, weil Hutch und Windows ist auch übrigens ein super Name. Windows. Ja. Ich habe aber, als ich den Film jetzt wieder geguckt habe, habe ich mich noch gefragt, als er am Anfang auf dieser Party diesen riesen Rechner reinschleppt, weil er sagt, er will noch eine E-Mail. Ich habe gesagt, wann ist denn der? Dann ist mir erst wieder eingefallen, ja klar, es ist 98 ungefähr. Ja. Der Film fängt so Halloween 98 ungefähr an halt. Ne? Die haben ja diesen Countdown auch bis zum Kinostart von Episode 1.
Richtig, auf so einem schönen großen alten PDA. Das fand ich, das
voll super.
Also ganz ehrlich, auch da der Zeitgeist und halt auch vor allem die Technik des Jahres 1998, das läuft da super schön mit rein, ne? Sei es jetzt, dass sie ein N64 spielen, ja, und da halt Mario Kart, wie man es halt früher immer halt so gemacht hat, oder wenn die dann halt nach Las Vegas reinkommen, wir erobern jetzt Las Vegas nach Fanboy Art, was machen sie, setzen sich ins Zimmer und gucken eine Folge Stargate.
Das ist so ein schöner Gag, wie sie, weil Zoe arbeitet ja auch in diesem Comicladen, in dem auch Hutch und Windows arbeiten, und Zoe ist ja, also Kirsten Bell ist schon hot. Du weißt ja, wie es ist. Arbeitest du mit einem hübschen Mädchen zusammen und erkennst einfach nicht, dass sie in dich verliebt ist. Klassische Geschichte von so
ganz,
Typen
ganz
wie mir.
Ganz klassisch. Ist uns so oft schon passiert, Gregor.
Permanent, sag ich dir. Das ist einfach, aber ich sag dir, Hörigkeit kann auch anstrengend sein. Weißt du, das ist so, die taucht ja dann erst zur Mitte auf des Films wieder, als sie aus dem Knast holt, ne? Also, weil sie auf ihren AB den Anruf von Windows bekommen hat, hol uns bitte aus dem Knast, fliegt ja dann dahin, und dann darf sie ja mitmachen, ne? Also bei dem Rest des Roadtrips, was auch super ist, weil Hutch will sie aber wegschicken und sagt, hier, ja, du bist einfach nicht hart genug dafür, und dann springt sie ihn ja von hinten an und wirkt ihn so, ne? Und dann sagt er nur,
fertig.
Er sagt nur, tötet sie, tötet sie. Da muss ich jedes Mal lachen, wenn er dieses tötet sie, tötet sie. Nein, und das ist mit, was ich sagen wollte mit Zoe, das ist schon einfach irgendwie auch cool. Also die passt da einfach auch super rein, aber die ist halt auch echt hübsch. Das muss man auch wirklich sagen. Das ist schon für uns,
mag man das manchmal nicht glauben.
Ja, tatsächlich. Ja, dieser Comicladen ist auch witzig. Ich finde auch super, dass sie dann diese Neckereien mit Star Trek, ne? Auch diese Fans, die dann reinkommen und sagen, ich würde gerne den Phaser kaufen. Wir verkaufen den nicht. Warum? Der ist nur dazu da, um so Star Trek Tracker wie dich rauszufiltern und so weiter. Und jetzt hau ich ab. Es ist schon tendenziell der Film, dass er schon ein bisschen sehr auf die Star Trek Nummer einschlägt. Aber er macht das schon mit so einem Augenzwinkern, finde ich. Also ich fühle mich nicht beleidigt als Star Trek Fan tatsächlich.
Nee, weil damit. Das eine ist ja so, natürlich, man spielt auf dieses Genauigkeit bei den Star Trek-Fans ab, ne? Also wie dass der eine Typ dann natürlich sofort rezitieren kann, was ich bin noch Jungfrau auf Klingonisch heißt. Ja. Mhm. So diese Geschichte, damit spielt er halt und wirklich dieses Urnerdige, sag ich mal, was den Star Trek-Fans ja viel nachgesagt wird. Andererseits finde ich, was aber viel subtiler auch so ein bisschen in dem Film drüber kommt, ist dieses Blauäugige von den Star Wars-Fans, dass es heißt, es gibt einen neuen Star Wars-Film und der muss geil sein.
Ja, da gibt es gar nichts anderes. Das wird so herrlich in Seth Rogen, der ja mehrere Rollen in dem Film spielt.
Ja.
Ne? Ja. So einmal dieser König, der absurde Captain, der diese in Ohio, diese am Geburtsort von James T. Kirk, diese Statue hat, wo Kirk im Todeskampf gegen seine Nemesis, ne?
Ja,
ne, genau. den genetisch aufgewerteten, genau, den genetisch aufgewerteten Khan, finde ich immer noch super, wie er da ist mit diesem Überbiss und so und den Haaren und dann später hat er noch so eine geile Weste an, wenn er in Las Vegas auf die trifft und da sagen sie, die sehen ja gar nicht so aus. Ja, uns wurde gesagt, man verklagt uns, wenn die genauso aussehen wie ihre Vorbilder.
Und man kann sich vielleicht schon vorstellen, dass das auch, dass das so ein bisschen vielleicht ein Metagag von der Produktionsfirma ist.
Habe ich mir auch gefragt. Ich glaube, da war eine Weile Star Wars entspannter als Star Trek. Eine Weile. Ne?
Ja.
Und
ja.
Man muss ja die Zeit betrachten, wann es produziert wurde. 2005, 2006 so rum halt. Ne? Mhm. Da war ja Star Trek lief ja gerade aus dem Fernsehen. Ne? Das war das Ende. Die Archer Price lief auf und aus und das war dann erstmal die Star Trek-lose Zeit, ne, die wir da hatten. Ne? Aber das ist so großartig mit, wie er Han Solo beleidigt und hat schon total drauf angeht. Han Solo ist
eine Schlampe.
Das ist so super. Was hast du gesagt? Han Solo ist eine, das ist so unfassbar gut. Wie auch sofort diese Spocks ihm, Seth Rogen als beispringen mit diesen geilen Waffen, die auf Vulkan haben, wenn sie es Pontfarbe, sich beim Pontfarbe kämpfen.
Ja.
Ne, und sagen, was hast du gesagt? Ich habe gesagt, Han Solo ist eine Schlampe. Sehr gut, Captain. Nein, aber das ist auch, wie sie diese Statue auch umfahren und dann der Khan schreien damit nein und dann aber muss unterbrochen werden dadurch, dass man noch kurz das Asthmaspray nehmen muss. Das ist großartig.
Ja, genau. Auszeit.
Ja, also dieser Roadtrip ist ja, am Anfang sind die ja auf dieser Party, ne, da wird ja das noch erzählt, mit der Film kommt im halben Jahr raus und pipapo. Dann gibt's ja diese Phase der Entzweiung, dass sie mit Eric nichts mehr zu tun haben. Dann bekommt Eric ja von Windows und Hutch gesagt, dass Linus krank ist, dass er Krebs hat und nur noch ein paar Monate zu leben hat. Und dann fängt er sich ja wieder an, seinem Freund anzunähern. Und auf dieser Party wird schon erzählt, dass dieser Traum mit diesem Roadtrip auf die Skywalker Ranch zu fahren, da einzubrechen und da die nächsten Star-Wars-Filme zu sehen, schon ein Ding aus der Kindheit von denen ist. Weil die sind halt Kindheitsfreunde, so ganz klassisch halt. Ne?
Mhm.
Da ist es schon her gewesen, dass sie diesen Traum zumindest hatten. Das ist auch so der Glaube der Star-Wars-Fans, war offensichtlich dann schon in den 80ern groß genug, dass es nochmal einen Star-Wars-Film geben würde.
Jo, oder man sich da halt andere Sachen angucken kann.
Ja. Ja, und diesen Kontakt, den Windows dann übers Internet hat, sie hat Kontakt mit Mädel und
Rogue Leader.
Rogue Leader ist auch so super. Rogue Leader. Und also wenn die eine vermeintliche Frau im Internet sagt, sie hat die Geheimpläne vom Bau nicht des Todessterns, sondern der Skywalker Ranch, da sei misstrauisch.
Ja? Genau, und sie sehe aus wie Janine Ruffalo und Sarah Michelle Gellar.
Das ist aber auch so super zeitgemäß halt, ne?
Ja.
98, ne? So, also
ja.
Perfekte Mischung. Wie sehe die wohl aus? Weißt du, die Person?
Müsste man vielleicht mal einen Morph zusammenbringen irgendwie.
Ja.
Mal gucken.
Ja, die fahren ja dann dahin, da treffen sie sich ja mit ihr und dann stellt sich fest, dass sie eigentlich nur so ein 10-jähriges Mädel ist, aber sie von dem mittlerweile, glaube ich, ziemlich unbekannt, Harry Knowles ist sie die Schwester, kleine Schwester. Ja, der wird von Ethan Suplee gespielt. Die Nichte, genau.
Ja.
Ja. Und Harry Knowles war ja der ain't cool News-Typ. Ja? Eine Website, die in Amerika sehr groß war, auch in Geek und Nerd und so Kreisen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, heutzutage. Ich habe die schon eine Weile nicht mehr gesehen. Weißt du, so relevant. Früher hat man die oft mal geschickt bekommen mit irgendwelchen News und so, aber mittlerweile auch nicht mehr so. Ne?
Ja, das ist an mir. Also, ich habe mich dann so ein bisschen nach dem Film belesen, wer das ist. Aber so wirklich die Zahl mitbekommen habe ich eigentlich nicht, sag ich mal.
Ja,
nee, bin ich das auch ist mit Baujahr 85 vielleicht auch ein bisschen niedriger.
Mag sein, anzusetzen. Ja, aber früher hat man öfters mal so eine ain't cool News den Link mal bekommen auf seine web.de E-Mail-Adresse, nee, auf seinen MySpace-Account, weißt du? Okay. Da ist das Ding häufiger mal geschickt worden. Aber ich finde auch diese Fragen, die sich immer stellen müssen, da werden ja immer so Star-Wars-Quizze gespielt, in dem ganzen Film passiert das ja, ne?
Ja.
Was ist der Heimatplanet von Chewie? Ich weiß es, du bist ruhig, ne? Du bist ruhig,
und los. Das war nicht in dem Film.
Das genau. War nicht in dem Film. Tatschik, Tatschik und so. Das ist super. Was ein bisschen blöd ist, finde ich, ist diese Biker-Szene, ne, mit diesen, ne, mit denen,
ja,
ein bisschen,
ja,
ne?
Ja, ja, das ist ein bisschen Klischee, also muss man dann einfach sagen, ist vielleicht ein bisschen drüber, aber also da muss ich dann aber auch sagen, so ein bisschen, das einzig Gute an dieser Szene ist unter anderem mit der Soundtrack. Das habe ich ja letztens genau. Auch schon einmal bei Twitter so ein bisschen gepostet. Da gibt's dann diesen berühmten Song von Menudo Fuego und der geht dann richtig. Das passt dann schon wieder so ein bisschen dazu. Also der Soundtrack an sich in dem Film auch wieder sehr zeitgemäß, sag ich mal.
Definitiv. Ja, aber wenigstens lernen sie da ja einmal Danny Trejo nochmal kennen, den, ne, Chief. Der den Chief spielt. Genau, der ihnen dann nochmal schön was zum Schmoken mitgibt und so, ne?
Ja.
Und Tom Savini ist hinter der Theke.
Ah,
ne? Ich glaube, es ist Tom Savini, ne?
Ich habe ihn gar nicht erkannt. Also,
ist es nicht, ich meine, hoffentlich sage ich nichts Falsches, aber ich dachte, es wäre.
Ich meine, nein.
Er steht auch nicht drin, stimmt. Ah, auf jeden Fall, dann ist es jemand, der so ähnlich aussieht wie Tom Savini. Auf jeden Fall.
Wahrscheinlich wollten sie ihn haben, konnten ihn aber nicht bekommen.
Ja, verdammt, das könnte sein. Aber ich finde auch bei diesem Roadtrip, also dieses Auto, was Hutch hat, ne? Dieses R2-D2 oben drauf halt, ne?
Ja,
das ist auch schon so super. Und ich finde diese Regeln, die er für sein Auto hat, auch super. Regel Nummer 1, in meinem Van wird nur Rush gehört.
Nur Rush.
Die ganze Zeit über. Nummer 2.
Dieses ganze Kassettendeck, was er mit dabei hat, nur Rush und wo Butler dann noch sagt, ein bisschen Abwechslung wäre schön. Weißt du, kommt er in so ein fremdes Auto und beschwert sich erstmal über die Musikauswahl.
Voll super, ne? Regel Nummer 2. Niemand von euch drückt den roten Knopf. Das heißt, niemals wird dieser rote Knopf gedrückt. Jetzt kommt die wichtigste Regel. Ihr holt euch keinen runter in meinem Van. Großartig, sind so Grundsätze des Lebens ein bisschen tatsächlich.
Definitiv. Ja, nein, man muss auch klare Regeln festhalten, ansonsten glaubt dich oder ansonsten bist du später im Leben nichts mehr wert. So.
Ja,
du musst, definitiv. Aufgrund von klaren Regeln musst du arbeiten.
Ja. Harry Knowles, der gibt denen ja den Tipp, wo sie, dass sie in Las Vegas auf jemanden stoßen, der ihnen dann den Plan geben kann von der Skywalker Ranch. Und das ist Scruffy Nerdheader. Ein super Name. Und dieser Scruffy Nerdheader, das sehen wir ja, die checken ja in dieses Spielcasino da ein. Ich glaube, jedes Hotel ist ein Spielcasino in Las Vegas, oder?
Ja, natürlich. Das ist, wenn du da schon die Glücksspiellizenz bekommen kannst, so einfach, dann machst du das auch. Ist doch ein super Nebenerwerb,
oder nicht? Ja, natürlich. Auf der Hinfahrt gibt's ja noch diese geile Diskussion, ob nicht Han Solo Harrison Ford der beste Schauspieler aller Zeiten ist. Die Argumentation ist ja eigentlich schon sehr schlüssig mit, er war Han Solo und Indiana Jones. Und deshalb ist er der Beste? Für immer? Ja! Und Blade Runner. Harrison Ford hat nie Scheiße gemacht. Und dann fahren sie an diesem 7 Days, 6 Nights Poster vorbei. Das ist super.
Super. Genau.
Und den Film nie gesehen, tatsächlich.
Seven Days, Six Nights. Ne? Wobei dann siehst du auf dem Plakat ja auch in Haitian noch mit dabei stehen.
Und ja.
Dann, ne, das ist dann, das hast vorher auch nicht so wirklich drüber nachgedacht und dass dann der Film, also ich habe den auch noch nie so wirklich gesehen. Ich glaube, das spielt...
Überhaupt nicht.
Aber irgendwer Bekanntes spielte da noch mit.
Harrison Ford und Anne Heche halt, ne? Und die stürzen ein Flugzeug ab auf eine einsame Insel und da raucht's immer und irgend so ein Eisbär soll da rumlaufen. Ganz weirde Story.
Ein Eisbär soll da rumlaufen?
Hör auf. Ja, ich will nicht übertreiben. Der Flug 815 ist das, mit dem sie da abstürzen.
Ah, okay, ich verstehe. Ey, das klingt gut. Das sollte man vielleicht mal in einer Serie zeigen.
Ey, meinst du, das funktioniert als Serie besser als Film?
Vielleicht. Weil vor allem, wenn du dann jede Folge mit einem Cliffhanger beendest und die dann erst in der nächsten Folge auflöst oder vielleicht auch mal Rätsel aufgibst, die erst in 4, 5 Staffeln gelöst werden.
Das würde aber bedeuten, dass man von Anfang an einen Plan hat, wie man es auflösen will.
Das ist richtig. Sollen sie ja gehabt haben, angeblich.
Man weiß es nicht. Nein, aber ich muss auch sagen, ich habe 7 Days, 6 Nights ich habe den auch nie gesehen. Also anscheinend, das suggeriert ja, dass der nicht gut ist.
Ne? Nee.
Diese Sequenz. Also, aber ich weiß es nicht, ganz ehrlich.
Also, ich kann es nicht sagen, aber ich glaube, der ist einigermaßen gefloppt. Also jetzt halt, wenn du das gegenüber dem stellst, was Windows ja angibt, was für eine coole Socke hier Harrison Ford ist, würde ich schon sagen, dass der Film schlechter ist.
Ja, wahrscheinlich. Es geht auch nicht besser. Sei mal cooler als Han Solo und Indiana Jones.
Und der
Blade Runner. Ja, und der Blade Runner, da kann maximal vielleicht noch in der ähnlichen Art wäre, wenn du Gandalf und Magneto bist.
Weißt du? Ja, ja, genau. Oder, warum nicht? Oder halt Jean-Luc Picard und Professor X.
Ja, oder Rambo und Rocky.
Jetzt
wird's wild. Oder Terminator 1 und Terminator 2.
Genau.
Okay, wollen wir nicht übertreiben. Auf jeden Fall, ich fand das super, was du auch vorhin gesagt hast, mit dem, als sie in Las Vegas ankommen, mit jetzt crashen wir die Stadt auf Fanboys-Art und dieses, wie Hutch auf dem Bett sitzt und sich die Füße schneidet, die Nägel schneidet und dann, also Stargate geguckt. Grüße an den Sternentor-Podcast.
Liebe Grüße.
Liebe Grüße. Also so geil, dass die Stargate gucken da und so, das ist so.
Ja, und vor allem dann so einer kleinen 4:3-Röhre und so, das ist, genauso sah ein Hotelzimmer früher aus.
Ja. Und dann, dass sie runtergehen und dann halt, ist ja auch natürlich eine Star Trek Convention natürlich in dem Hotel. Natürlich. Und wie geil sagen, wir möchten mit Scruffy Nerdherr da reden, ist auch ein super Name. Ja, der ist übrigens besetzt, ich habe schon geguckt, bei Twitter und so. Also Scruffy Nerdherr da. Ja. Und wie gesagt, ja, bringen euch da hin und dann hörst du ja schon dieses Transportergeräusch halt, ne?
Ja.
Und dann, denkst du, kriegen die ja so eine Mappe und auf einmal tritt er aus der Dunkelheit zwischen den ausgeschalteten Spielautomaten. Der Meister, William Shatner himself.
God of Overacting, auf jeden Fall.
Der Mann, der auch William Shatner spielt. Nur William Shatner kann William Shatner spielen. Ja? Und er hat die Pläne für die Skywalker Ranch. Das ist das Geilste daran. Du hast, wie geil er in diese Mappe, die zutritt quasi. Und dann sind diese Pläne für die Skywalker Ranch drin und das Buch Tracking with TJ. TJ. Mit diesem Foto von TJ Hooker und der Unterschrift. Was ist das? Das ist Leselektüre. Reiselektüre.
Und vor allem der Witz wird ja dann später nochmal aufgegriffen, wenn sie dann in der Skywalker Ranch sind. Habt ihr die Zugangsdaten von William Shatner bekommen? Nein.
Sie sagen nein. Nein, das ist so großartig halt, ne? Und wie geil er sagt, wo hast du denn die Pläne für die Skywalker Ranch? Ich bin William Shatner. Das sagt er wahrscheinlich wirklich. Ich krieg alles. Kriegst du auch den Schlüpfer von Jerry Ryan? Ich krieg alles. Und wie geil sie danach anscheinend den Rest der parallel laufenden Szene damit verbringen, ihn Dinge zu fragen, die er kriegt. Weil dann gibt's ja noch die Szene mit den beiden, sind Escort. Nicht Prostituierte, es sind Escort-Damen.
Nein, da legen die beiden noch großen Wert drauf, dass sie Escort-Damen sind.
Sie kennen aber den Unterschied selber nicht. Aber aber wer hat diesen Gedankentricks, die Hutch immer versucht, ne, mit, jetzt zieht das T-Shirt hoch und dass es da halt funktioniert. Und ich liebe diese Szene, wenn Windows hat ja wirklich ein emotionales Gespräch über Beziehungen mit seiner, ne? Und weil die ja nicht wissen, die denken, das sind einfach zwei Mädels, die sich aufgegaben. Weil ganz ehrlich, wenn solche Mädels alleine in so einem Hotel rumhängen, in so einem Spiel, das können nur einfache Touris sein. Das geht gar nicht anders.
Geht gar nicht anders, nein. Und geht vor allem dann halt auch, vor allem auch auf Hutch anspringen, ne? Der mit dem einen
sofort mitgehen.
Ja, klar.
Mit dem einen Ei. Und wie geil er Windows ihn dann unterbricht und sagt, du bist gerade echt schlecht, die Macht ist gerade stark in mir. Ja. Als ich schon so auf ihm sitze, da sagt er zu, das sind Escorts. Wie? Du willst jetzt sagen, ich habe jetzt eine Stunde mit einem Escort geredet, also weil er hätte ja in der Zeit wahrscheinlich auch was anderes machen können.
Ja.
Ne? Und ich sagte, Tau, kannst du eine zweite Stunde buchen? Das kostet $1,000. Was? $1,000? Und dann bringt er ein Argument, was ich in so einer Situation auch machen würde. Er sagt, nee, wir sind die Prostituierten, ihr müsst uns 1,000 Euro zahlen.
Genau, und wir haben ein Rückgaberecht.
Und dann kommt ja der Zuhälter-Typ rein, was auch Seth Rogen ist, in seiner dritten Rolle. In diesem Ding, ne?
Ja.
Ey, es ist super. Es ist das Alien auch noch. Es ist das Alien noch,
was Shatner führt. Es ist das Alien, was die beiden genau an der Convention abtastet, ganz kurz.
Genau,
und, genau. Auch da diese Figur des Seth Rogen, des Zuhälter, ist dann halt ja auch tätowiert mit Rebellenallianz und
dunkler Seite.
Auf der einen Seite und dunkler Seite auf der anderen Seite. Und halt dann auch da wieder, ne, Star Wars, wenn da Star Wars dran steht, muss das super sein, hat über den ganzen Rücken dann Jar Jar Binks und Anakin Skywalker als Kind tätowiert, weil er sich so sehr auf den Film freut.
Ja, weil er sagt, guckt euch an, Jar Jar Binks, das wird der Motherfucker. Ja. Das wird die Rolle werden und so, ne? Alter, so eine komplett computeranimierte Figur. Es ist so herrlich, weil das ja so ein Meta-Gag ist, weil allen da ja klar war, als der Film gedreht wurde, dass es halt nicht so gewesen ist,
ja,
halt, ne?
Ja, aber dadurch funktioniert die Komik ja auch, ne? Also, ja. Das ist ja das, wir wissen es ja jetzt besser, also in Anführungsstrichen. Es gibt auch mit Sicherheit Leute, die den Film gut finden und Leute, das ist dann auch vollkommen okay. Aber Jar Jar Binks hat schon echt genervt. Und,
Total, der geht gar nicht, Alter.
Und das, aber zu deren Zeitpunkt, sage ich mal, weißt du das ja nicht, weil du den Film ja, nicht natürlich gesehen hast.
Ja, klar, da gab es vielleicht einen Trailer, maximalen Trailer, das war ja noch ein bisschen wirklich davor. Es geht ja darum, dass er diese 6 Monate nicht mehr schaffen würde bis zum Kinostart. Das ist ja das Ding halt. Und dass sie dann haben sie ja, dann gibt es ja noch so ein bisschen, sie müssen dann aus diesem, ne, raus abhauen da aus dem Hotel, weil sie haben ja den Stress mit dem Zuhälter und die Star Trek-Fans vom Admiral. Also eigentlich, ja, Seth Rogen kämpft gegen Seth Rogen. Das ist genau. Das ist auch total super, wie geil er sie alle umwerfen kann. Er alleine als dieser Roach, als dieser Zuhälter, kann er die ganze Bande von Star Trek-Fans umwemsen. Und so, das ist so großartig. Da gibt's auch noch geile Sprüche in dem Film. Hutch macht auch so einen schönen. Der sagt irgendwann so beiläufig zu Linus und Eric, hey, ihr müsst so einen eigenen Moment im Leben haben. So einen Moment wie damals Luke Skywalker. Ihr müsst einfach euren Todesstern zerstören. Das war ja auch sein großes Ding. Das war seine Sache. Sein großer Signature-Move im Leben. Ein Todesstern zerstören. Und sowas müsst ihr auch finden und so. Ja, so viel Weisheit, die so nebenbei raustropft noch und so. Ne? Ja. Das fand ich sehr, sehr schön.
Ja, halt. Auf jeden Fall.
Also bei dem, wenn sie dann in dieser Einbruchszene bei der Skywalker Ranch, ich liebe ja alles, was mit so Enterhaken passiert, ja, weißt du? Über diesen kleinsten Zaun der Welt. Ich glaube, man hätte auch, wenn du auf diesen Zaun guckst, ein schmaler hätte auch unten durchgepasst. Weißt du, ich glaube, Windows hätte unten durchgepasst und hätte einfach nur das Tor aufmachen müssen.
Nein, aber er hat ja seinen Enterhaken dabei. Da hat er sogar den Reifen für extra vorher rausgeschmissen, den Ersatzreifen.
Stimmt, das ist natürlich extrem wichtig, ja. Ja, ja. Und ja, da siehst du so ein bisschen das Budget halt auch, ne? Diese Skywalker, ich glaube, obwohl haben sie, ich weiß gar nicht, haben sie da wirklich gedreht? Ist das die Skywalker Ranch?
Glaube ich nicht.
Aber es sind auf jeden Fall sehr viele Fan-Memorialien, die man dann halt sieht aus den Star Wars-Filmen bei ihrem Durchgehen. Und sie finden ja auch den Film tatsächlich auf dieser Festplatte, diesen Rough Cut, ne? Auf einem Laptop, der in der Mitte des Büros steht.
Das ist super. Ich schaue mir den Laptop an und denke mir, okay, wenn der jetzt gleich wirklich diese MVCD oder was auch immer abspielen mag, der Lüfter wird so laut brummen. Also das muss man doch eigentlich hören.
Ja, total. Ich finde es aber auch trotzdem super, dass ihm nachher der Film dann aber wirklich auf einer Filmrolle auch gezeigt wird.
Ja.
Obwohl es ja offensichtlich nur einen Rough Cut gibt zu der Zeit von dem, naja gut, 3 Monate. Und es geht ja so um 3-4 Monate unterm Strich. Aber ich finde diese ganze, wie sie dann da so über Darth Vader auch reden, ne? Er sagt, ja, er hat sich seinem Schicksal gestellt. Das ist ja auch so eine Meta-Anspielung auf, hey, ich werde sterben und so, ich stelle mich meinem Schicksal halt, ne, so ein bisschen. Und das sind schon so Momente, wo einem wieder bewusst wird, das ist ja alles witzig und haha und Nerds und Geeks und Star Trek versus Star Wars, aber es hat halt auch wirklich gerade mit Linus schon eine Metaebene, die ein bisschen mehr ist als das 0815, weißt du?
Ja. Ich hab's verstanden.
Entschuldigung, ich höre schon auf.
I understood that reference. Nee, alles gut. Ich habe innerlich gelacht.
Ja, als dieser Standard, den so ein Film halt hat. Ne? Aber es sind auch ein paar Gags, die auch wirklich gut funktionieren. Ich finde auch, wenn diese Security-Leute da reinkommen und die sich alle erstmal versteckt haben und die einfach nur das Licht anmachen und man die alle sofort sieht, los, alle raus. Ja. Alle raus, wie geil, auch nicht so getan wird, als muss man die erst suchen. Und Hutch sofort, und der ist so ein geiler Opportunist, sofort sagt, los, habt ihr nicht gehört? Raus da, du. Wie geil er sich so, ist so ein geiler Opportunist. Ja. Und wie sie sich gegenseitig bedrohen, dass sie Star Wars-Memorialien zerstören.
Ja, genau. Ne? Ich lasse diesen Millennium-Falken fallen. Oh Gott, dann lasse ich die Trainingskugel fallen. Und dann steigt auf einmal der Wachmann, ich glaube, Bill Hader ist das, der steigt auf einmal auch mit ein und sagt, dann lasse ich diese Trainingskugel fallen. Oder was auch immer. Und dann kommt Zoe noch und ich zünde hier diesen E-Book an. Und dann, wow, warte mal, das will keiner. Super geil.
Ja, das ist super. Ja, Will Forte ist der eine Sicherheitsmann. Davor gibt es noch eine mit Ray Park. Park ist dann der hier die Moves drauf hat. Der war ja Darth Maul in Episode 1 und das ist ja der das sehr ernst nimmt halt.
Ja, auch ganz, mit den Kampf-Moves. Ganz ernst.
Und das ist so super. Ey, ihr seht ja wirklich aus wie Figuren aus Star Wars. Ja, das gehört zum Job. Du hast doch gesagt, wir müssen das anziehen.
Ja, nee, die sehen nicht aus wie Figuren aus Star Wars, sondern das ist aus diesem ersten Film, den er davor gemacht hat, THX 1148. Da stimmt, sehen die Wachmänner stimmt. so aus.
Stimmt, mit dem metallischen Gesicht, was so ja, stimmt, ja, genau. Ja. Stimmt, das ist nicht aus Star Wars. Aber wie schön er sagt, wie gesagt, das gehört zum Job. Du hast gesagt, wir müssen diese Masken aufsetzen.
Firmenpolitik.
Voll super. Ja, ja. Firmenpolitik. Ja, ja. Nee, und das ist auch so herrlich, dass man sich so gegenseitig, denn der Will Forte als der Wachmann, der dann sagt, mir ist das egal, ich mag eher mehr Star Trek. Alter, ja. Sogar in der Skywalker Ranch sind die. Das ist so super. Und dann auftritt hier Danny McBride, auch fantastisch. Viele der Schauspieler haben ja in der Kombi auch später in Das ist das Ende noch gespielt halt.
Ja, ne? der Pontiac Medit aus Brooklyn Nine-Nine ist ja auch einer der Wachmänner. Mhm. Wie heißt er?
Stimmt.
Craig Robinson, der ist ja auch mit dabei.
Craig Robinson, genau, stimmt. Es ist die ganze Bande.
Ja.
Stimmt. Davor, das ist übrigens eine ganz wichtige Szene zum Thema Gastauftritte. Wir sehen natürlich noch Prinzessin Leia. Ja. Carrie Fisher, die als Ärztin, ne, als zwischendurch der Linus in die Klinik muss und so halt, ne, der ihn behandelt, den rät, dass sie abbrechen und nach Hause fahren, aber dann ihm doch hilft und so, und es sind schon, ne, also es sind halt, also sie droppt da halt eine Menge, also Sprüche, ne, sie sind unsere einzige Hoffnung, ne, you're my only hope, sagen sie ja zu ihr, und dann, ich liebe sie. Ich weiß, diese geile Han Solo-Antwort. Na, als sie dann nimm wenigstens diese Medikamente und so. Ich liebe sie. Ich weiß. Geile Antwort. Das ist so geil geschrieben, ne? Dieses, wenn der Frau zu dir sagt, ich liebe dich, und du antwortest nur, ich weiß. Das ist auch der Moment, da musst du in Carbonit. Da bleibt dir eh nichts mehr übrig. Danach.
Nein, danach ist. Und er weiß ja eigentlich, was mit ihm passieren wird. Also das ist ja. Er hat ja eigentlich, in dem Moment ist es ihm ja schon scheißegal, er will jetzt nur noch sein Ziel verfolgen. Geil finde ich ja auch, dann Billy Dee Williams, den sie als Judge Reynolds dahinsetzen, also als Richter Reynolds. Ist ein super Meta-Gag.
Das ist super. Das ist total geil. Und nicht auf den Namen ansprechen, das ist auch super. Dass sie sagen, nicht auf den Namen ansprechen. Und so, wie geil. Und übrigens, ich soll dir sagen, hier ist ein Zettel von deinem, ihr könnt abhauen, dein Vater hat sich für dich verwöhnt. Hier hat er dir übrigens eine Nachricht hinterlassen. Da steht, komm nach Hause, du bist gefeuert. Ja. Du bist, come home, you're fired. Das ist total großartig. Auch schön ist der Gag noch, weil ich das vorhin ein bisschen, weil ich das vergessen habe, als sie auf dem Weg sind, muss ja Windows kurz mal auf Toilette. Ne? Ja. Und da steht ja dann an der Toilette Kevin Smith auf einmal.
Ja.
Ne? Und sagt, genau. Mensch, das ist nichts Schlimmeres als eine Toilette, wenn du scheißen musst. Nein, eine abgeschlossene Toilette. Und dann kommt ja Jason Mewes raus.
Ja.
Und der offensichtlich eine sexuelle Handlung mit dem Typen vorgenommen hat. Und dieser Gag ist halt eine Anspielung auf Clerks 2.
Ja.
Also der Typ und so, das passt auch wieder, dass der Film 2006 rauskommen sollte, weil das war auch das Jahr, in dem Clerks 2 rausgekommen ist, und da passt es halt besser, weil das ist der Typ, der uns, mit dem er da auf der Toilette ist, das ist der Typ, der uns artübergreifende Erotik beigebracht hat in Clerks 2. Der Esel. Das ist der Esel.
Ach so.
Das ist der. Und das ist einfach so super, dass er dann so impliziert wird, dass Kevin James irgendwie so ein bisschen der Zuhälter von Jason Mewes ist halt. Und sowas. Das ist so schön. Ja, diese Auftritte sind ja klein, aber sie werden auch alle im Trailer ja schon verraten, ne? Aber es trotzdem, es funktioniert halt. Bei mir zumindest halt.
Es ist super. Nein, auch das bringt halt wirklich dieses wohlwarmige Gefühl mit dabei. Und es sind halt wirklich nur diese kleinen punktuellen, sag ich mal, Häppchen, ne, so eine Art Fanservice fürs Fandom, nicht nur was Star Wars angeht, sondern so generell, dass man halt auch einfach Leute kennt, die irgendwie in irgendeiner Weise mit Star Wars oder Star Trek oder wie auch immer verbandelt sind. Ne? Das ist ja bei Kevin Smith ja ähnlich. Du merkst, irgendwie ist das alles aus einem Guss, und das macht diesen Film auch so schön.
Ja, tatsächlich. Ich finde es auch geil, dass dann, dass sie dann ja gehen gelassen werden. Also es wird ja auch die Anklage fallen gelassen. Sie müssen aber erst noch den Test bestehen, dass sie wirklich das sind, was man denkt. Ne? Mhm. Fanboys.
Ja. Ja,
und ich musste sehr auch über Danny McBride lachen, wo er diesen Anruf mit George Lucas und sagt, ja, Sir, ja. Er ist überraschenderweise äußerst gerührt von dieser Aktion und hat mich darüber informiert, dass ich ebenso empfinde.
Empfinden soll.
Ja, das ist super, oder? Ja, ich möchte sie über ihre Empfindung informieren. Das ist so herrlich halt, ne? Und dann macht er ja diesen auch nochmal diesen Test mit ein paar Nerdfragen stellen und das ist dann, haha, der Schenkelklopfer, sobald es dann um Frauen oder um Beziehungen oder sexuelle Sachen geht, da versagen sie halt. Aber bei Star Wars sind sie sattelfest. Bis auf Zoe halt.
Bis auf Zoe, natürlich. Die weiß Bescheid.
Die ist ja auch mittlerweile in Windows, da hat ja Windows durch das Escort auch gelernt, dass er sie wirklich eigentlich liebt und sich nicht auf irgendwelche Internet, ne? Das ist, ja. Was soll denn das eigentlich als Botschaft sein? Sie, das Gute liegt so nah, schweif nicht in die Ferne und so.
Ja, genau. Manchmal muss man einfach nur in die nächste Dorfkneipe gehen, so nach dem Motto.
Richtig. Genau so ist es. Und dann bekommen sie ja vom Meister himself die Erlaubnis gesagt, hör zu, ihr dürft den Film sehen. Eigentlich aber nur, es ist eigentlich gemein, weil in Deutsch sagt er, ihr dürft den Film sehen, aber eine Einschränkung, nur du.
Nur du.
Nein, das ist ein bisschen blöd übersetzt, weil er es in Deutsch gleich impliziert, dass die es sehen dürfen.
Ja.
In Englisch ist es klarer und dann sehen wir ja, wie Linus den Film sehen kann und die draußen auf jeden Fall. Ich finde es auch schön, wenn er, dass es gar kein Gerede darum gibt, ey, wir wollen aber auch, wir sind ja auch eingebrochen, sondern dass sie sagen, hey, alles, danke, gut, Bruder, schön, dass du das sehen darfst und so. Und er auch offensichtlich diesen Film sieht und ich finde es, also er sieht diesen Film halt, im Kino sitzt er da allein und die warten draußen auf ihn, dann kommt er raus und er erzählt nichts über den Film offensichtlich, macht nur dieses, dass er sagt Chewie, weil das ist ja dieses Codewort, was sie haben, wer zuerst Chewie sagt, der da vorne sitzen.
Ja.
Ne? Ja, das ist eigentlich auch ein geiler Gag, weil Chewie vorne sitzt im Falken und weißt du,
Ja. Das ist so, ich aber auch diesen Blick von Chris Marquette, also dem Linus-Darsteller dann halt im Kino, wie er halt diesen Film
sieht,
dieses glücklich Besäte, das trifft ja so gut, ey, du siehst, er ist an seinem Ziel angekommen, genau da, wo er hin wollte.
Und ich finde es auch gut, dass sie da nichts sagen. Also das hätte echt in dem Moment das zerstört, wenn er rausgekommen wäre und gesagt hätte, der Film ist scheiße. Ja. Das hätte es wirklich, also dass er einfach gar nicht drüber redet, so dass er wahrscheinlich, wie heißt es, irgendwie so ein Agreement unterschrieben hat, ne, dass er nicht drüber redet oder so. Also die tun es halt nicht, die fragen ihn nicht, die wollen es halt selber erleben. Wahrscheinlich geht es denen wirklich darum, die wollen den Film selber dann halt sehen, aber sind froh, dass ihr Freund den jetzt sehen durfte. Auf der Rückfahrt sind sie dann auch nochmal beim Campen. Das ist dann auch so eine sehr emotionale Szene, wo die dann am Lagerfeuer sitzen und so und Linus und Eric. Und das ist auch ein schöner Freundschaftsmoment. Wenn Eric, der ja so ein bisschen, weil er sich ja entfernt hat und die letzten Jahre nicht mehr so viel mit seinem Kumpel gemacht hat und jetzt das bereut, weil er bald sterben wird und sagt, es tut mir leid, was die letzten Jahre waren. Der sagte, nee, weißt du, so ist das Leben. Es ist nicht immer passen die Effekte und manchmal ist es halt auch nur eine Puppe. Aber das macht doch den Reiz aus. Also auch da, diese Star Wars Assoziation mit der Originaltrilogie, das ist schon cool gemacht.
Was ich auch geil finde, ist da die Bildsprache. Und zwar kommt er ja mit seiner Hoodie-Mütze bekleidet ja an. Ich meine, einerseits ist es ja kalt. Und trotzdem wirkt er so, nachdem er halt jetzt Star Wars Episode 1 gesehen hat und diese Glückseligkeit ja im Gesicht hatte, was ich ja vorhin meinte, wirkt er so ein bisschen wie jemand, der die Zukunft kennt. So, vielleicht auch so ein bisschen wie ein Jedi, in Anführungsstrichen. Weil er jetzt, ne? Und das signalisiert halt auch so ein bisschen diese Kapuze. Also so finde ich das zumindestens.
Ja, ist auch so, es wirkt auch so ein bisschen. Auch, dass er dann so weggeht, ich gehe nochmal zu denen und so, und dann gibt es ja diesen Überschwang mit dem Bild, also mit dem Szenenwechsel, wenn die Kamera, ne, an Erics Augen ranfährt und dann er sie wieder öffnet und dann ist irgendwie 3 Monate oder die fehlenden Monate vergangen und die sind dann auch immer noch in einem Zelt, nur diesmal nicht beim Zelten im Wald, sondern vor dem Kino, ne, wo gerade die Premiere halt ist, der Klassiker, ne?
Der Klassiker
und dann, ne, und ganz ehrlich, und Zoe ist mit Windows zusammen und Zoe ist im Prinzessin Leia Outfit. Alter. Mehr sage ich dazu nicht.
Nee. Es ist das Prinzessin Leia Outfit. Das ist auf jeden Fall auch ein Grund, diesen Film zu gucken. Mehr muss man dazu nicht sagen.
Ja. Wenn es mir stehen würde, aber glaub mir, es tut's nicht. Aber es ist wirklich, Schweigen? Nein, ich habe nur das Bild gut vor Augen, deshalb bin mal kurz weg. Nee, aber auf jeden Fall ist es wirklich, das ist echt schön, wie die da auch in den Kostümen stehen. Witzigerweise hat Eric keins an. Ich glaube, er hat nur ein T-Shirt an, ne? Stimmt, er hat ein T-Shirt. Die anderen haben aber so voll Kostüme und so. Und dann sehen wir ja auch hier diese beiden hier mit dem... Eric hat auch seinen Traum jetzt verwirkt. Er ist nicht mehr zu Shooter McGavin zurück, sondern hatte ja immer früher den Traum, Comics zu zeichnen. Da kriegt er gleich Schwappe von den beiden Boba Fetts. ne?
Ja.
Von den Fetten.
Alles abgekupfert. Hier,
von Star Wars. Dein ja. Comic ist scheiße. Wie geil da sein großer Bruder auftaucht wieder. Ja. Sagt, ey, hier zu, ihr lasst euch das unterschreiben und dann tanzt ihr ab, ihr kleinen Bobas. Ja.
Wo ich gerade so das Cover zu dem Comic nochmal so bildlich vor Augen habe, muss ich gerade nochmal kurz zurück auf die Skywalker Ranch und wie sie halt in den Müllschacht runterspringen. Das war auch grandiose Szene.
Ja, weil die Erwartung ist halt so, dass sie in diesem ja. Müllschacht sind, das ist so wie in Episode 4 und du denkst, gleich kommen die Wände zu und das Ding sieht auch exakt so aus.
Ja.
Und dann hörst du ja dieses Wuff, und dann denkst du, Gott, nein, und dann fangen sie schon an, so diese Besenstiele an die Wände zu pappen und dann sagt Zoe, die ja die Abgeklärte ist, Leute, das ist da oben die Lüftung und da ist eine Tür, da steht Exit, da kommen wir raus und wir können auch die Tür einfach öffnen und so. Aber ist es nicht geil, dass dieses Skywalker Ranch total so in... Ich frage mich, ob die echt so ist. Also, weißt du?
Ich glaube es nicht. Aber wobei du siehst es, glaube ich, in einigen Bonus-Featurettes siehst du das, glaube ich, mal kurz, wenn sie da mal so ein bisschen die Kamera rumschwenken. Ich glaube nicht, dass sie da wirklich so Müllschacht haben.
Ja, aber das wahrscheinlich nicht, aber dass da überall so diese Memorialien rumgestanden haben und die Kostüme und so Sachen, das wird wahrscheinlich schon so vom Namen, könnte ich mir vorstellen, dass da solche Räume da schon hat und so. Aber das wird wahrscheinlich ein rotes Zimmer. Das hängt nur das Prinzessin Leia-Kostüm, ja.
Oh ja.
Yeah. Nee, auf jeden Fall nur das. Ich brauche nur das Kostüm, mehr nicht. Nein, aber da sind sie ja, und der Film endet eigentlich mit einer sehr geilen Auflösung dessen, dass ja das große Problem an der Sache ist ja, in Anführungszeichen, dass Episode 1, ja, ich sag mal so, allgemein eher so mäh aufgenommen wird halt, ne? Mhm. Also nicht gerade die Enttäuschung nach der Originaltrilogie und dem langen Warten von selbiger auf den ersten neuen Star Wars Film, da sind 16 Jahre irgendwie vergangen, da war es eine Enttäuschung für mich auch. Ich mag den ersten auch. Es gibt zwei, drei Elemente, die ich gut finde und deshalb sterben sie auch beide in Episode 1, wie es sich gehört. Ansonsten so, ne? Maul und Qui-Gon halt, ne?
Ja.
Ansonsten, und na gut, und man muss sagen, Obi-Wan ist schon, auch wenn er noch jünger ist, ist er auch gut. Also Ewan McGregor ist halt gut.
Ja.
Ne? Ist es einfach so.
Ja, schon, aber es ist halt auch einfach viel anstrengend, sag ich mal, dieser Film. Alleine schon, wie gesagt, diese ganze Geschichte mit Jar Jar Binks und ja, der soll lustig sein. Ich weiß noch, damals, ich hab mal, da gab's dann in irgendeiner Filmzeitschrift, gab's da mal so einen Vorbericht zu Star Wars, wo man dann ganz keck unten drunter geschrieben hatte, Jar Jar Binks, der neue Chewbacca. Wo ich mir dachte, aha, okay.
Ach ja, also das ist halt auch wirklich das Problem halt. Klar, es ist nicht nur Erwartungshaltung. Ich habe den letztens, als Obi-Wan als Serie kam, habe ich auch nochmal die Prequel-Trilogie geguckt und ich muss sagen, der erste ist auch nicht besser geworden. Also alleine dieses mit diesen, wenn schon der Text anfängt mit diesen intergalaktischen Handelsbeziehungen, weißt du, Paragraph 3, Absatz 2, ne? Es wurde eine internationale Handelsgilde. Man hat beschlossen, ne? Die Lieferung hat gestockt aufgrund von einer Währungsreform.
Ich bin mal kurz weg.
Ja, so ungefähr geistig weg. Und ich finde es ganz clever gelöst, dass sie dann da sitzen und alle warten und dann der Film fängt gleich an und dann stellen sich die Frage, was eigentlich, wenn der Film scheiße ist?
Ja.
Abspann. Genau.
Und das ist, da kommt dann kurz der alte Eric nochmal wieder durch, der nüchtern Denkende, der bei Shooter McGavin in der Autofirma anfangen möchte, der dann mal kurz wirklich drüber nachdenkt, Leute, also dieser Realist, Leute, was ist denn wirklich jetzt, wenn der Film scheiße ist? Da haben wir noch nie drüber gesprochen. Was machen wir jetzt?
Ja.
Was machen wir da?
Ja, tatsächlich. Das war bis dahin kein Thema und anscheinend hat Linus auch wirklich hat nicht darüber geredet, wie der Film ist. Oder vielleicht fand er ihn sehr gut, das kann ja auch sein.
Das wissen wir ja nicht.
Das wissen wir ja nicht. Das ist aber auch, kennst du das, wenn du Dinge krampfhaft gut finden willst?
Ja.
Weil du einfach sagst, das muss einfach das, und dann fange ich an, mir das schön zu reden.
Mhm. Ja? Da kenne ich ein paar Leute, mit denen ich zusammen in Star Wars Episode 9 saß. Die krampfhaft versucht haben, diese Endschlacht-Szene sich schön zu reden. Und wie geil das doch ist mit ganz viel Kämpfen und so. Aber nein, der ganze Film war Murks. Entschuldigung.
Auch mit den Pferden, die auf der Außenhaut des Raumschiffs laufen konnten im Weltraum.
Ja.
Das war, das ist. Ja, es ist, nee, aber das ist gut, dass er diese Frage stellt und dass er auch genau an dem Punkt endet, weil, wie gesagt, sonst, sie werden ja auch, die Trekkies werden halt ein bisschen dargestellt, ne, also einfach komplett weltfremd und so, aber die werden halt auch so ein bisschen, du hast es vorhin sehr schön gesagt, mit, ja, kann gar nicht schlecht sein. Ne, gar nicht hinterfragen und so. Das ist alles gut und so halt, ne? Ja. Und das ist vielleicht ein Fanboy, ist ja auch so von der Bezeichnung so, ja, das ist, man sagt ja auch manchmal so ein bisschen abschätzig, das sind deine Fanboys, die haben keine Selbstreflexion oder so. Oder die, ne, und ich sage mir, das bin ich dann wiederum nicht. Ich bin ein Fan von solchen Sachen und ein Fanboy ist ja etwas, der das auch nach außen trägt, was er liebt, gerade sehr stark. Also mit T-Shirts rumläuft und, ne, und ständig Star Wars zitiert als Beispiel. Aber auch mal sagen, aber ich kann halt auch wirklich ohne Probleme auch mal sagen, wenn ich was nicht schlecht gut finde. Und glaub mir, ich wäre wahrscheinlich schon von dem einen oder anderen Star Trek Stammtisch gejagt worden für Dinge, die ich in so einem Star Trek der aktuellen Ära gesagt habe.
Ich finde den Jean-Luc Picard gar nicht so gut. Nein.
Ich glaube immer noch, dass... Bitte?
Nee, mach erst.
Ich glaube immer noch, dass die große Aufklärung in der nächsten Picard-Staffel sein wird, in der dritten, weil man sagt ja, er wird sich wieder seiner Vergangenheit und einer großen Lüge seines Lebens stellen. Er ist gar kein Franzose.
Nee, er ist das einfach kommt jetzt
er ist Brite. Nee, Norweger. Irgendwie sowas, weißt du. Kanadier.
Das wäre ja ein Story-Twist. Nein. Ja. Also das mit diesem Fanboytum ist mag vielleicht doch, also ich, wenn ich mich jetzt so einschätzen möchte mit dem, wie ich so als Teenie war, sag ich mal, bin ich schon mehr auf Star Trek, Star Wars abgegangen. Also da würde ich mich tatsächlich auch eher so in diese Fanboy-Region zählen. Aber vielleicht ist es auch tatsächlich dann mit dem Alter in Anführungsstrichen auch milder, sag ich mal.
Ja, klar, natürlich. Das ist ja auch gut, dass alles nicht. Ich will ja auch kein Klatschvieh sein. Nein. Weißt du? Ich will da schon auch, manche Leute nehmen das dann halt auch immer mal so übel, wenn man dann sagt, aber du sagst so ein bisschen Trekkie. Das wird ja da auch diskutiert, ne, mit Trekkie. Nein, wir nennen uns Trekker. Also für mich hat es immer Trekkie so geheißen. Ja. Ich würde mich auch selbst so liebevoll kosig so nennen, auch wenn ich mal etliche Serien der letzten Jahre nicht so gut gefunden habe und so halt, ne? Würde mich trotzdem noch so als Trekkie bezeichnen und so halt, ne?
Du musst ja auch nur das sehen, sag ich mal, was dir dann noch wirklich gefällt. Und da musst du am Ende mit dir selber zum Schluss klarkommen.
Ja, richtig, genau. Ich will ja auch keine Litfaßsäule sein. Also nee. Werbeplakat und einfach nur, ne, die sind, ich bin ja auch nicht der Werbesprecher halt von denen. Dafür bezahlen die mich nicht.
Noch nicht.
Nee, tatsächlich. Nee, noch nicht. Das ist wohl richtig. Aber so auch von dem Film, weißt du, wir haben den ja jetzt so grob besprochen. Und wenn ich mir die IMDb-Wertung ansehe, 6,5 von 10, dann ist so solides Mittelmaß und so. Und wir waren, glaube ich, jetzt auch Fanboys von Fanboy.
Ja.
Aber der Film ist auch nicht perfekt, bei weitem nicht. Und manchmal ist es so, also mich zum Beispiel, dann holt mich so dieser Pipi-Kaka-Humor, der an einigen Stellen einfach auch wieder nicht hätte sein müssen. Oder es war einfach dann doch zu 0815, weißt du? Ja. Prügeln sich mit werden von ein paar Kindern zusammengeschlagen, müssen sie wegrennen und so. Und es ist schon bei weitem natürlich kein perfekter Film. Man merkt auch die Probleme, die hatten und so. Und aber es sind auch wieder Gags dabei, die vielleicht auch gar nicht so, die bei mir gut funktionieren. Bei dem, wenn sie in die Skywalker Ranch einbrechen, wo Hutch diesen Salto, diesen Überschlag macht und dann auf den Boden kriecht und alle einfach an ihm vorbeigehen und er sagt, wartet auf mich.
Ja.
Und aber weiter kriecht. Weißt du, weil er das ein bisschen ernst nimmt mit der Infalt. Und das sind so Sachen, über die ich lachen kann. Was ich nicht mehr lachen kann, ist halt dieses, ist so Pipi-Kaka-Humor. Ja. Das ist so vom Alter wahrscheinlich. Kinder prügeln sie zusammen und den einen oder anderen bisschen sexistischen Witz vielleicht.
Ja,
und so.
Oder halt auch diese ganze Geschichte da in der Biker-Bar. Also das ist ein bisschen grenzwertig, das muss man dem Film tatsächlich ankreiden und was heißt ankreiden, also das sind wirklich so die Schwachstellen, die er hat, aber er hat halt auch einfach viel Gutes und deshalb würde ich immer sagen, Leute, wenn ihr Star Wars Fans seid oder Star Trek Fans oder was, schaut euch Fanboys an.
Ja, sehe ich auch so. Also ich mag den Film. Der hat auch, ich habe den auch ein paar Mal jetzt gesehen im Laufe der Jahre und wie gesagt, ich sehe auch die Probleme und auch Schwachstellen, aber der hat auch wirklich viel, viel Gutes. Also das fängt schon auch mit der Besetzung an. Ich finde die Darsteller ja Sam Huntington, Chris Marquette, Dan Fogler. Dan Fogler ist ja hier, der hat diesen Boys of Fury, diesen Mortal Kombat Tischtennis-Film mal gemacht. Daher kannte ich ihn. Er ist wirklich okay. So ein bisschen so. Und ist jetzt bei Walking Dead immer mal wieder dabei gewesen in den letzten Jahren.
Bei Fantastische Tierwesen spielt er auch mit. Der ist der Comic Relief.
Stimmt. Ja, also das ist schon ein sympathischer Cast, den man das auch abnimmt, irgendwie Freunde zu sein. Das sind so, eigentlich sind das so Schauspieler, die auch in dieser Ära solche Rollen gespielt haben. Weißt du, das ist so, das passt schon so. Da ist die Besetzung halt wirklich gut. Dann schwärme ich noch kurz über Kristen Bell so ein bisschen und so und freue mich halt über die ganzen Gaststars hier. Wie gesagt, wir hatten Rogan, wir hatten Tree Joe, wir hatten offensichtlich nicht Tom Savini, obwohl ich dachte, wir hätten Tom Savini, ne, aber Jay und Silent Bob, Ray Parks, Craig Robinson. Shooter McGivern, das ist immer noch das. Ethan Suplee ist auch, muss man auch erwähnen. Ja. Zu der Zeit wird er My Name is Earl gedreht haben und so, ne? Da war er eher ein bisschen gesegnet.
Ja. So.
Ja, das ist Carrie Fisher auch nochmal zu sehen und so. Das sind schöne Momente halt und das, die gibt mir schon der Film und da fühle ich mich wohl und das hebt ihn auch über so den 0815 Roadtrip-Film aus dieser Ära hinaus. Einmal das geekig-nerdige und dann aber auch durchaus die Sache mit der, dass sie das also diesen großen Freundschaftsdienst machen, weißt du? Den sie da, dass sie diesen Roadtrip machen, weil, also ich sag ja, Roadtrip an sich würde ich mir jetzt nicht nochmal ansehen. Ich glaube, Nein. Da habe ich weniger Spaß, aber und mit dem Film, da kann ich andocken.
Ja, überleg mal, hätten sie die Geschichte jetzt rausgenommen, dann hätten sie ja noch mehr Pipi-Kakao-Moment reingebracht und dann wäre der Film, glaube ich, echt so ein bisschen noch unerträglich geworden. Dann wäre es wirklich ein Roadtrip 2 geworden, sag ich mal.
Oder? Ja, ich glaube, da würden wir auch nicht über den Film reden, würde ich jetzt mal als steile nicht. These aufstellen.
Definitiv.
Es ist auch nicht, es wird ja auch nicht so aufdringlich gemacht, dass sie uns ständig das reindrücken und so. Und ich muss auch sagen, ich glaube, dass das sehr richtig war, dass sie das nicht rausgenommen haben. Das hätte dann, wie gesagt, wir hätten nicht drüber geredet und allein das, da wäre der Rogue-Leader traurig gewesen, tatsächlich.
Janine Garofalo, / Buffy, Summers, beziehungsweise Sarah Michelle Gellar.
Das ist die Wahnsinnskombi, wer uns das morphen kann. Ne?
Ja.
Ja, genau. Ja, ja. Tja, Steffen, ich bin durch mit meinen Notizen.
Ich genauso.
Hast du noch was?
Nö, ich habe eigentlich auch nichts mehr. Also, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Leute, schaut euch diesen Film an, wenn ihr Star Wars und Star Trek mögt und so ein bisschen auch versteht, was da so im Fandom abgeht. Ihr werdet aus dem Lachen echt nicht herauskommen, es sei denn, es geht um Pipi-Kaka-Humor.
Ganz genau, dem schließe ich mich an. Tja, Steffen, vielen lieben Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke für die Einladung, Gregor. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich fühle mich hier schon so ein bisschen wohl und vielleicht hören wir uns ja nochmal irgendwann, oder? Oder du kommst vielleicht doch mal bei uns auf der Insel vorbei und steigst einfach mal quer in den Podcast mit ein.
Ey, in einer Serie, die aufeinander aufbaut, da macht es einfach Sinn. Da komme ich irgendwie zu Folge 7 in Staffel 4 kurz vorbei und frage mich nur, wenn
das? Machst das Ende einfach.
Alles klar, lieber Steffen. Ich denke, da kriegen wir schon mal nochmal was hin. Und ich sag mal so lange, liebe Leute, macht's gut, tschüss und ciao.
Ciao.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.